Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Entdeckung der Coronavirus-Mutation, das war und ist ein herber Schlag für alle. Heute dann eine weitere hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen. Zwar ist der Start der Impfung in Sichtweite, aber aktuell überwiegen die Hiobsbotschaften. Das spiegelt sich auch bei der Stimmung der Verbraucher wieder. Mehr zu diesem Thema in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf einen Gewinner der Corona-Pandemie schauen. Bei der Baumarktkette Hornbach jedenfalls klingeln die Kassen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Deutlich in den Keller ging es gestern mit dem deutschen Aktienindex, als zum Wochenende über eine neue und hochansteckende Mutation des Coronavirus berichtet wurde. Vor allem Großbritannien stand zunächst im Mittelpunkt, weil hier zum europäischen Festland die Grenzen dicht gemacht wurden. Für Aktienbesitzer war das alles jedenfalls gestern ein schlechter Auftakt in die neue, in die verkürzte Handelswoche. Und dann, wie erwähnt, war heute die Zahl der Neuinfektionen wieder sehr hoch und das Robert-Koch-Institut sieht keine Trendwende bei den Infektionen. In Deutschland. Dorothee Holz, in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. All diese Meldungen, wie beeinflussen Sie den Handelstag an der Börse bisher?
Ja, versuchen wir das ein bisschen zu ordnen. Auf dem Parkett ist man sich auf jeden Fall einig darüber, dass der gestrige Absturz doch etwas übertrieben war, zumal die Impfstoffhersteller bisher davon ausgehen, dass die Mittel auch die Mutation erfolgreich abwehren können. Die Nachricht, dass die EU-Arzneimittelagentur endlich den BioNTech-Impfstoff zugelassen hat, die ging gestern unter. Heute wird sie aber gewürdigt, also wieder doch etwas mehr Optimismus hier auf dem Parkett. Der DAX kann zumindest einen Teil der Verluste zu Wochenbeginn ausgleichen. An der Börsentafel steht ein Plus von 1%. Der DAX steigt auf 13.383 Punkte. Doch die Lage bleibt höchst angespannt. Die Bilder, die man gestern gesehen hat, lassen wohl niemanden unberührt. 40 Kilometer Stau auf der Autobahn vor Dover. Verzweifelte Lkw-Fahrer. Großbritannien wurde binnen kürzester Zeit quasi von der Außenwelt abgeriegelt. IFO-Präsident Clemens Fuest spricht von einer Symbolwirkung der Abschottung, die nicht deutlicher sein könnte. Ja, ein Symbol sieht so tatsächlich ein Brexit ohne Abkommen aus. Das habe ich ING-Chefvolkswirt Carsten Bjeski vor der Sendung gefragt.
Ja, so würde Brexit aussehen, ganz deutlich, dass wir wirklich mega lange Schlangen haben von LKWs an den Grenzen und Versorgungsprobleme, vor allem in Großbritannien, in Supermärkten, Lebensmittel und auch Medizin.
Aber die Versorgungslage könnte sich ja auch in Kontinentaleuropa verschlechtern, weil diese Lastwagen, die stehen ja dann da, die können ja nicht woanders eingesetzt werden.
Nee, ganz genau, das würden wir auch merken. Also die Lastwagen stehen dann irgendwo in Dover in Großbritannien, kommen nicht wieder zurück, das würde also auch Folgen haben für die logistische Branche in Europa, in Kontinentaleuropa. Der einzige Vorteil ist, dass, wie gesagt, Großbritannien für uns in Europa relativ weniger wichtig ist als wir für die Briten.
Jetzt gibt es ein wenig Hoffnung, dass sich die Lage doch wieder entspannt. Die EU-Kommission will trotz der entdeckten Virusmutationen empfehlen, die Grenzen in der Europäischen Union offen zu halten. Der Güterverkehr soll nicht beschränkt werden. Darüber entscheiden allerdings die einzelnen Staaten. Ist die Abriegelung etwa eine Überreaktion?
Ganz deutlich ja. Ja, man muss natürlich wieder das Gesundheitssystem schützen. Man muss Menschenleben schützen. Aber wir haben natürlich in den letzten Monaten so viel gelernt. Es geht um Schnelltests, Sicherheitsabstände, Hygienemaßnahmen und dass man wenigstens hier den Güterverkehr weiterlaufen lässt. Ich denke, das ist gut, dass man das jetzt wieder zurücktritt.
Schauen wir auf die Konsequenzen der Abriegelungen für Großbritannien und die EU. Klarer Verlierer ist Großbritannien. Sie haben es erwähnt, Großbritannien ist deutlich abhängiger von der EU als umgekehrt. Aber das kann ja auch nicht im Interesse der EU sein.
Bei vielen Produktionsketten gehen Unterteile teilweise 4-5 Mal über den Ärmelkanal hin und zurück. Also das trifft auch uns in Europa. Es ist auch nicht im Interesse von Europa, um auf der anderen Seite eine sehr große Volkswirtschaft zu haben, die unzufrieden ist, mit der wir keine guten diplomatischen und auch keine guten Handelsbeziehungen führen können. Also ob nun in der EU oder außerhalb der EU, es ist wirklich im Interesse Europas, dass wir einen wichtigen und auch vertrauenswürdigen Partner, eine gute Beziehung zu Großbritannien haben nach dem Brexit.
9 Tage sind es noch, dann ist die Trennung vollendet, ob mit oder ohne Deal. Es gibt 2 Lesarten. Diese Abschottung ist kontraproduktiv. Man könnte aber auch sagen, gerade das macht einen Deal in letzter Sekunde möglich. Wozu neigen Sie?
Eigentlich nur zur Münze werfen, ganz ehrlich. Ja, tendenziell Bauchgefühl. Als überzeugter Europäer sagt mir immer noch, man muss sich doch irgendwie einigen können, dass es noch Ende Dezember einen Deal gibt, der dann in den ersten Wochen des neuen Jahres durch alle Mitgliedstaaten ratifiziert wird.
Noch ein kurzer Blick hier auf die Wirtschaft, auf die Folgen. Neue Virusmutationen. Am 10. Januar soll eigentlich der harte Lockdown enden. Das ist ja wohl Wunschdenken.
Also das ist für mich in der Tat Wunschdenken. Wir werden sehen, dass das noch sehr lange weitergehen wird. Ich denke, dass sogar die Gefahr da ist, dass die jetzigen Lockdown-Maßnahmen nochmal verschärft werden. Und damit heißt das natürlich doch auch, dass dieser Aufschwung, den wir uns jetzt für das erste Quartal 2021 erhofft hatten, dass der noch länger auf sich warten wird.
Wollen wir vielleicht vor Weihnachten nicht ganz so hoffnungslos rausgehen? Welche Hoffnungen gibt es denn noch für das Jahr 2021?
Letztendlich gute Hoffnung, aber das wird bis zum Sommer dauern. Wir haben den Impfstoff, wir werden auch mit dem Frühjahr Lockerungsmaßnahmen bekommen. Wir haben in den USA ein gutes Konjunkturprogramm, da wird auch noch mehr nachgelegt werden. Wir haben Asien, China, die doch eigentlich einen V-förmigen Konjunkturverlauf sehen. Also es gibt sicherlich extra viele Gründe, um davon auszugehen, dass die Wirtschaft nach dem ersten Quartal ordentlich anziehen wird und dass wir dann Anfang 2022 wieder auf dem Vorkrisenniveau zurück sind.
Anfang 2022, Geduld ist derzeit wohl die wertvollste Währung. Das war ING-Chefvolkswirt Carsten Pschesky.
Ja, und ein wenig Hoffnung gibt es auch noch. Ist doch schön an Tagen wie diesen. Soweit der Blick auf Lkw, die stehen und gestörte Lieferketten. Diese Lage an der Grenze von und nach Großbritannien. Hat die, Frau Holz, Auswirkungen auf das britische Pfund?
Allerdings, das britische Pfund bleibt unter Druck, gibt gegenüber Dollar und Euro weiter nach. Vor allem wegen der Reise- und Lieferbeschränkungen. Der Euro steigt dagegen leicht auf einen Dollar 22,50.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Verluste bei Staatsanleihen. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,60%. Gold verteuert sich leicht auf 1.874 Dollar.
Schauen wir nun noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Der Impfproduzent BioNTech wurde ja schon indirekt erwähnt. Er hat heute zudem mitgeteilt, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, um die eigene Produktion so weit wie möglich auszuweiten. Wie reagiert auf all das der Aktienkurs?
Heute gibt es nur einen kleinen Zuschlag, aber hier lohnt sich ein Blick zurück. BioNTech-Aktien haben binnen Jahresfrist satte 178% zugelegt. Die neuesten guten Nachrichten sind also schon eingepreist.
Unfassbar. Bei der Baumarktgruppe Hornbach laufen die Geschäfte gut. Wir werden gleich noch ausführlich darüber berichten. Wie kommt der neue Quartalsbericht bei den Anlegern an?
Sehr gut. Die Aktien machen einen Satz von fast 4% nach oben. Die Papiere von Hornbach haben den Corona-Einbruch vom März ebenfalls mehr als ausgebügelt.
Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Wie gerade ja schon erwähnt, hat heute die Baumarktkette Hornbach über ihren Geschäftsverlauf informiert. Das Unternehmen betreibt allein in Deutschland derzeit 96 Märkte und die waren gut besucht. So gut, dass Hornbach bereits Ende September die Umsatzerwartungen für das gesamte Geschäftsjahr deutlich nach oben geschraubt hatte. Zur aktuellen Lage der Kette und wie die weitere Entwicklung beurteilt wird, Einzelheiten dazu von Brigitte Scholtes.
Ich habe meine Schränke bemalt, neu beklebt und neue Griffe drauf gemacht.
Meine Wohnung renovieren, ein bisschen was streichen, meine Möbel ausgetauscht.
Ich habe mir Blumenampeln gehäkelt und habe halt eben mein Zuhause schön ausgeschmückt.
So wie diese Baumarktkunden es vor wenigen Wochen in der ARD beschrieben, so ging es vielen in diesem Jahr. Was sollte man auch tun, wenn wie im Frühjahr viele Geschäfte geschlossen waren, der Baumarkt aber noch offen und zudem das Reisen nur begrenzt möglich war? Die Baumarktkette Hornbach konnte so ihren Umsatz in der Gruppe zwischen März und Ende November um ein Fünftel steigern auf 4,5 Milliarden Euro.
Wir reden da nicht über ein Strohfeuer während eines oder zwei Monaten, sondern über ein geändertes Kundenverhalten,
sagt Axel Müller, Sprecher des Konzerns.
In der Pandemie verbringen die Menschen offensichtlich sehr, sehr viel mehr Zeit in ihren Wohnungen und zu Hause und geben da auch wesentlich mehr Geld für aus, weil sie sich da gerne schön und sicher machen wollen. Und davon haben wir profitiert.
In dem aktuellen Lockdown aber sind auch die Baumärkte geschlossen. Allerdings gäbe es immer noch Mittel und Wege, wie man die Kunden bedienen könne, erklärt Müller. Gewerbliche Kunden können in vielen Märkten weiter einkaufen, private Verbraucher oft ihre Ware im Internet bestellen und vor Ort abholen.
Viele denken bei Lockdown, das Rollgitter geht nach unten und nichts geht mehr. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Durch diese Aktivitäten mit Click und Collect, Online und Profigeschäft sind wir in der Lage, einen Großteil der Umsatzverluste auszugleichen. Die Wochen liegen noch vor uns für den Lockdown, aber die Erfahrungen aus dem laufenden Jahr und aus den ersten Tagen des Lockdowns zeigen, dass uns das ziemlich gut gelingt.
Dabei lief das Geschäft in Deutschland mit 25% Umsatzplus noch etwas besser als im übrigen Europa mit einem Plus von 14%. Die Baumarktkette hat heute auch ihre schon zwischenzeitlich erhöhte Prognose für das im Februar endende Geschäftsjahr bestätigt. Danach rechnet sie mit einem Umsatzanstieg von 13-17%. Die Kosten habe man besser im Griff, sodass das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern ebenfalls deutlich zulegen dürfte. Das aber unter einer Voraussetzung. Der aktuelle Lockdown in Deutschland und weiteren Ländern dürfe nicht wesentlich verlängert werden, heißt es bei der Kette. Das Konsumklima insgesamt hat sich jedoch wegen des Lockdowns deutlich eingetrübt. So errechnen die Marktforscher der Nürnberger GfK in ihrem Index für den Januar einen Rückgang um 0,5 auf 7,3 Punkte. Die Hoffnungen auf eine Belebung der Konjunktur stiegen zwar, auch die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen, heißt es bei der GfK. Doch viele Verbraucher rechneten damit, dass ihre Einkommen sinken könnten. Vor dem aktuellen Lockdown hätten die Kunden jedoch viel in den Baumärkten eingekauft, berichtet Hornbach-Sprecher Müller. Dass nun diese vorgezogenen Umsätze nach dem Lockdown fehlen könnten, damit rechnet er nicht. Der Bedarf werde weiter groß sein, ist er überzeugt.
Die Chancen sind da, dass das Kundenverhalten weiterhin sich so verändert hat, dass auf einem hohen Niveau die Umsätze in den Bau- und Gartenmärkten in etwa vielleicht wie im letzten Jahr weitergehen könnten.
Auf diese neue Lust am Heimwerken setzt auch die gesamte Branche für die weitere Zukunft. Sie hatte für die Zeit zwischen Januar und September 15% mehr Umsatz verbucht.
Brigitte Scholtes über den Geschäftsverlauf bei der Baumarktkette Hornbach. Und es wurde ja gerade schon angesprochen, die Stimmung der Verbraucher ist derzeit gedrückt. Mit dem harten Lockdown und dem Schließen der meisten Geschäfte hat das Konsumklima einen weiteren Rückschlag zu verkraften, so heute Rolf Bürki von der Gesellschaft für Konsumforschung. Den Einzelhandel trifft dieser Lockdown gerade im Weihnachtsgeschäft hart, das ist bekannt. Es gibt zwar Unterstützung, aber bei den Hilfen sieht man sich etwa gegenüber der Gastronomie benachteiligt. Martin Bohne über Hilfen und über Kritik.
Nicht von ungefähr war Bundesfinanzminister Scholz am 13. Dezember bei der Bund-Länder-Konferenz dabei. Es war klar, die vom harten Lockdown betroffenen Unternehmen würden viel Hilfe brauchen.
Wenn es zu einer vollen Schließung für einen ganzen Monat kommt, rechnen wir mit Ausgaben knapp über 11 Milliarden Euro für einen Monat. Und das zeigt, das ist schon eine sehr umfassend gestaltete Unterstützung.
Zentral ist dabei die sogenannte Überbrückungshilfe 3.
Es wird bis zu 500.000 Euro Unterstützung im Monat geben für direkt oder indirekt geschlossene Betriebe. Und wir geben dann jeweils entsprechend der Größe des Umsatzausfalles Unterstützung bis zu 90% der Fixkosten, die anfallen können.
Fixkosten, das sind insbesondere Mieten und Pachten, Kredite, die bedient werden müssen und weitere fortlaufende betriebliche Ausgaben. Kosten, die also auch anfallen, wenn der Laden gar nicht geöffnet ist. Je höher der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat, umso größer die Hilfe. Sind es 70% und mehr, dann gibt es die vom Finanzminister genannte Erstattung von 90% der Fixkosten. Die Überbrückungshilfe 3 deshalb, weil es schon nach dem Frühjahrslockdown ähnliche Instrumente gab, wird von Januar bis Juni nächsten Jahres gewährt. Allerdings ist auch eine rückwirkende Antragstellung für Dezember möglich. Wie die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums Beate Baron erläutert.
Wenn ein Unternehmen wie beispielsweise der Einzelhandel außerhalb des Lebensmittelhandels von Schließungen betroffen ist im Monat Dezember, dann wird es möglich sein, dass er über die Überbrückungshilfe 3 ab Januar rückwirkend für den Monat Dezember Betriebskostenzuschüsse geltend machen kann.
Darüber hinaus sieht der Bund-Länder-Beschluss zum harten Lockdown auch steuerliche Erleichterungen vor. Waren für das Weihnachtsgeschäft, die jetzt wegen der Schließung nicht verkauft werden, sollen unbürokratisch abgeschrieben werden können. Und Einzelhändlern wird bei Verhandlungen mit den Vermietern um einen Mietnachlass der Rücken gestärkt. Nicht zu vergessen das Kurzarbeitergeld für die Angestellten, das die Unternehmen bei den Personalkosten erheblich entlastet. Ganz schön viel Geld, das findet auch Stefan Gent, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland.
11 Milliarden Euro ist wahnsinnig viel Geld.
Aber dann kommen viele Aber. Punkt Nummer 1, die Hilfe müsste ganz schnell kommen, denn die Kassen der Handelsunternehmen sind leer. Danach sieht es aber nicht aus.
Das Verfahren, es ist viel zu technokratisch und es soll wohl bis März dauern, bis es überhaupt Auszahlungen gibt. Das geht natürlich so nicht.
Das Problem ist, dass die Software für die Berechnung und die Auszahlung der Hilfen noch nicht bereitsteht. Und noch lange nicht bereitstehen wird. Denn erst einmal müssen die November- und Dezemberhilfen abgearbeitet werden. Bis das Geld endlich mal fließt, könnten, so der Handelsverband, bis zu 50.000 Geschäfte dicht gemacht haben. Und Punkt 2, die in Aussicht gestellten Steuerabschreibungen für nicht verkaufte Waren bringen den Einzelhändlern auch nicht viel.
Die Einzelhändler, die jetzt schon im aufgelaufenen Jahr 30, 40, 50% Minus haben, die haben keinen Gewinn erwirtschaftet. Die werden auch dieses Jahr keine Steuern zahlen. Und was wollen sie dann abschreiben, wenn sie ohnehin keine Steuern zahlen müssen? Sie kriegen ja vom Staat dann nichts zurück.
Was Stefan Gent aber besonders ärgert, das ist die Schlechterstellung des Einzelhandels im Vergleich zu Gastwirten und Hotelbetreibern. Den im Zuge des leichten Lockdowns seit Anfang November geschlossenen Unternehmen werden nämlich 75% des entgangenen Umsatzes erstattet. Was viele Ökonomen als Überkompensation kritisieren.
Was nicht geht, ist einfach eine Ungleichbehandlung, weil für die Tage der Schließung jetzt gibt es keine Entschädigung. Übrigens, große Handelsunternehmen kriegen überhaupt keinen Betriebskostenzuschuss, während das bei der Gastronomie und Hotellerie völlig anders ist. Und ich verstehe, dass Einzelhändler sagen, sie fühlen sich hier ungleich behandelt und werden wahrscheinlich auch den Weg dann vor Gerichte gehen müssen.
Da hilft es auch nichts, dass ab Januar alle mit der Überbrückungshilfe 3 wieder gleich behandelt werden.
Wie die Politik dem Einzelhandel hilft und wo es hakt, Martin Bohne berichtete. Und dieser Lockdown ertrübt nicht nur die Stimmung des Handels und der Verbraucher in Deutschland. Mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute haben heute ihre Konjunkturprognose für die Eurozone wegen der zweiten Corona-Welle und den Lockdowns in vielen Ländern kräftig gesenkt. Etwas gezielter, und zwar speziell auf die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland, hat das IFO-Institut Dresden geguckt und die Erkenntnisse dazu heute veröffentlicht. Für uns hat unser Korrespondent für das Bundesland Sachsen, Alexander Moritz, zugehört.
Der neuerliche Lockdown wird auch die ostdeutsche Wirtschaft weiter belasten und eine Erholung wird länger dauern als noch im Sommer erwartet. Diese Prognose des Dresdner IFO-Instituts dürfte niemanden überraschen. Demnach geht die Leistung der ostdeutschen Wirtschaft im laufenden Jahr um 4,4% zurück. In Sachsen dürfte das Bruttoinlandsprodukt sogar um 5% schrumpfen. Allerdings steht der Osten bei der Wirtschaftsleistung damit noch etwas besser da als die gesamtdeutsche Wirtschaft. Das liege daran, dass in Ostdeutschland die Industrie keine so große Rolle bei der Wertschöpfung spielt, erklärt Joachim Ragnitz vom IFO-Institut Dresden.
Also diese häufig als strukturelle Schwäche angesehene geringere Industrialisierungsgrad hat sich in diesem Jahr eher positiv ausgewirkt, weil eben die Industrie so stark betroffen war, vor allem vom ersten Lockdown und dem Zusammenbruch von Lieferketten. Das heißt, wir haben zwar in der Industrie einen sehr starken Einbruch von -9% im Jahr 2020, aber weil die Industrie insgesamt nicht so stark ist, schlägt das sich auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung dann nicht so nieder.
Umgekehrt ist das Bild bei den Zukunftsaussichten. Laut IFO-Geschäftsklimaindex fürchten in Ostdeutschland mehr Unternehmen um ihr Überleben als im Westen.
20% der ostdeutschen Unternehmen insgesamt gehen davon aus, dass die Krise für sie existenzbedrohend sein könnte. In Deutschland insgesamt sind es nur 15%. Die Erklärung dafür, da sehen wir darin, dass viele ostdeutsche Unternehmen eben vergleichsweise klein sind, vergleichsweise wenig Eigenkapital haben.
Besonders im Dienstleistungsbereich machen sich viele Unternehmen Sorgen. Hotels und Restaurants haben schon seit Anfang November geschlossen, viele Kulturbetriebe schon seit dem Frühjahr und auch der Tourismus leidet. Trotz aller Hilfsmaßnahmen werden Unternehmenspleiten nicht zu verhindern sein. In einer Rezession sei das ebenso, sagt Ragnitz.
Naja, manche Unternehmen, die pleite gehen, werden dann ja wahrscheinlich auch wieder gegründet, gerade im Tourismus beispielsweise. Gefährlicher ist es in der Industrie, wenn dort so strukturrelevante Unternehmen verloren gehen könnten, die in der Wertschöpfungskette eine bedeutsame Rolle haben. Da würde ich sagen, da muss man noch viel stärker reingehen und da eben schauen, dass man dort gegebenenfalls auch mit Eigenkapitalhilfen versucht, diese Unternehmen zu retten.
Die bisherigen Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung bewertet Ragnitz überwiegend positiv. Durch die anfänglichen Liquiditätshilfen und die angekündigte Übernahme von Fixkosten könnten sich Unternehmen über Wasser halten. Das Kurzarbeitergeld habe viele vor der Arbeitslosigkeit bewahrt. Die Zahl der Erwerbstätigen in Ostdeutschland sinkt der Prognose zufolge während der Krise nur um 0,8%. Für die heutige Veröffentlichung des Dresdner IFO-Instituts wurden Daten bis Anfang Dezember berücksichtigt. Die Auswirkungen des vergangene Woche begonnenen harten Lockdowns sind also noch nicht mit eingerechnet. Diese dürften auf das Jahr gesehen allerdings nur einen Unterschied im Nachkommastellenbereich ausmachen. Für das kommende Jahr erwartet das IFO-Institut eine Erholung in allen Wirtschaftszweigen. Ende 2021 könnte die Ostwirtschaft das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben.
Alexander Moritz über die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland. Das Bundeskartellamt hat den Weg für die Zerschlagung der kriselnden SB-Warenhauskette Real freigemacht. So wurde unter anderem Kaufland die Übernahme von 92 Realmärkten erlaubt, Jörg Sauerwein berichtet.
Ursprünglich hatte Kaufland vor, 101 Realstandorte zu übernehmen. Das aber wollte das Bundeskartellamt nicht zulassen. Kaufland gehört wie die Einzelhandelskette Lidl zur Schwarzgruppe, dem mit Abstand größten Lebensmitteleinzelhändler in Europa. Mit Blick auf jede einzelne Marktsituation vor Ort geben die Kartellwächter deshalb jetzt nur grünes Licht für die Übernahme von bis zu 92 Märkten durch Kaufland. An den anderen neuen Standorten, wie zum Beispiel Bedburg, Heidenheim, Brandenburg und Dülmen, wären die regionalen Ausweichmöglichkeiten und der Wettbewerb zu stark beeinträchtigt worden, erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mund. Ab Anfang kommenden Jahres sollen die Realstandorte Schritt für Schritt integriert werden, heißt es aus der Kauflandzentrale in Neckarsulm. Auch die Globus-Gruppe hat vom Bundeskartellamt die Erlaubnis bekommen, insgesamt bis zu 24 Realstandorte zu übernehmen.
Jörg Sauerwein berichtete und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Das reicht nicht, lautet das Urteil der Kommentatoren über das vom US-Kongress beschlossene neue Corona-Hilfspaket.
Wenigstens hätten Republikaner und Demokraten das Schlimmste verhindert, notiert die Frankfurter Rundschau. Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner können nun ihre Wohnungen bezahlen oder Essen kaufen. Doch für viele Geschäfte und Selbstständige kommt die Hilfe zu spät. Die teils verfeindeten Parteien haben zu lange gestritten. Die Republikaner wollten stärker Firmen, die Demokraten Bedürftigen beistehen. So gesehen rundet das erneute Hilfspaket das schlechte Corona-Krisenmanagement der USA ab. Dennoch könnte die Einigung der erste Schritt hin zu einer angemesseneren Corona-Politik sein. Von einigen Verbesserungen abgesehen sei das Hilfspaket zu leicht, zu klein, zu spät, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Es verteilt Pflaster, wo es Arzneimittel bräuchte. Es verschenkt Taschengeld, wo ein nachhaltiger Umschuldungsplan nötig wäre. Keine Familie, keine Firma, die von Insolvenz bedroht ist, wird durch dieses Programm auf Dauer gerettet. Geradezu schäbig jedoch ist die rein taktisch motivierte Weigerung der Republikaner, den Corona-geplagten Städten zu helfen, die Lehrer entlassen und Leistungen kürzen müssen. Die Streikaufrufe der Gewerkschaft Verdi an den deutschen Amazon-Standorten vor den Feiertagen haben inzwischen fast Tradition. Diesmal verdienten sie aber aus doppeltem Grunde Beachtung, findet der Tagesspiegel aus Berlin. Zum einen drückt der Vorweihnachtsstreik das berechtigte Interesse an fairen Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen aus. Zum anderen zeigt er der Bundesregierung aber auch, wie man mit den US-Online-Riesen umgehen sollte, indem man sie an die Kette guter Sitten und Gesetze legt, die im Land üblich sind. Das können, im Bericht von Verdi, ordentliche Arbeitsverträge und Bedingungen sein. Oder Steuervorschriften, vor denen man sich nicht mit Tricks und Kniffen drücken kann. Das wäre der Beritt der Politik. Nach Einschätzung des Handelsblatts hat der Streik aber bestenfalls Symbolcharakter. Die Abläufe bei dem Online-Händler gehen auch an den drei Streiktagen vor Weihnachten in Deutschland einfach weiter. Dabei ist das Ansinnen der Gewerkschaft wichtig und richtig. Der immer stärker wachsende Online-Handel hat die Kräfteverhältnisse in der Branche verschoben. Auf der Strecke bleiben oft die Mitarbeiter.
Und mit diesem Hinweis auf das richtige und wichtige Ansinnen der Gewerkschaft gegenüber Amazon endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ann Tran begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Arbeit in der Diakonie. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.